Und dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 24a bis 24d sowie den Zusatzpunkt 13. Das ist die Beratung mehrerer Vorlagen zu mobilen Raumluftfiltern und zu weiteren Unterstützungsmaßnahmen für Schulen in der Pandemie, zur Digitalisierung in Schulen sowie zu einem PISA-Sofortprogramm. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Und wenn Sie die Plätze einnehmen, würde ich die Aussprache eröffnen und das Wort der Kollegin Katja Suding, FDP, erteilen.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen es längst, mit der Pandemie müssen wir noch eine ganze Weile leben. Im März erlebten wir mit den bundesweiten Schulschließungen einen bis dahin kaum für möglich gehaltenen Einschnitt in die Zukunftschancen unserer Kinder. Über die dramatischen wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen dieser Schulschließung für Kinder, besonders ja die aus den benachteiligten Familien, für die Eltern und die Lehrkräfte, haben wir hier bereits ausführlich gesprochen. Es ist daher natürlich gut, dass der Bund und die Länder, und die haben sich ja dagegen den Bund durchgesetzt, am Mittwoch erneut die Wichtigkeit von Präsenzunterricht betont haben. Dass wir hier nun aber Ende November noch immer stehen und darüber diskutieren, wie genau ein solcher Unterricht im Winter überhaupt gewährleistet werden kann, das ist kaum zu fassen und das ist absolut inakzeptabel. Statt tragfähiger Konzepte hat Anja Karliczek nicht mehr zu bieten als Lüften und Stoffmaske tragen. Sie bleibt tatenlos. Und das ist in einer solchen Krise absolut fahrlässig, meine Damen und Herren. Es ist richtig, dass die Schulen und Schulträger vor Ort über konkrete Schutz- und Unterrichtskonzepte entscheiden. Der Bund kann und darf sich aber dennoch nicht einfach so aus der Affäre ziehen. Sie, Frau Ministerin, sie ist heute wieder nicht da, muss sich endlich ihrer Verantwortung bewusst werden. Wir müssen alles dafür tun, dass Kinder so lange wie möglich in Präsenz unterrichtet werden. Und dafür sollten wir endlich viel stärker auf Luftfiltergeräte in den Klassenräumen setzen. Mehrere Studien bestätigen mittlerweile, dass Filteranlagen die Aerosolkonzentration um über 90% senken können. Werden die Klassenräume zudem in den Pausen gelüftet, dann kann das Infektionsrisiko im Klassenzimmer auf ein beherrschbares Niveau reduziert werden. Der flächendeckende Einsatz von Luftfilteranlagen würde uns sehr dabei helfen, den Präsenzunterricht auch im Winter zu garantieren, und das ganz ohne Kinder, die mit Schal und Mütze im Unterricht sitzen müssen. Der Bund sollte den Ländern daher in einem Akutförderprogramm 250 Millionen Euro für die kurzfristige Beschaffung von Filtergeräten zur Verfügung stellen. Diese vergleichsweise geringe Summe sollte uns das Verhindern eines erneuten Unterrichtschaos wie im März allemal wert sein. Zumal die Gegenfinanzierung der Geräte für den Bund ohne Probleme aus den bisher nicht abgeflossenen Mitteln des Kommunalinvestitionsfördergesetzes erfolgen könnte. Das Geld ist also da. Beginnen Sie also jetzt mit der Beschaffung von Luftfiltergeräten für die Schulen. Dabei alleine darf es aber nicht bleiben. Es ist bei aller Vorsicht trotzdem nicht auszuschließen, dass in den kommenden Wochen einzelne Schulen bei extrem hohen Infektionsgeschehen zeitweise auf Distanzlernen und Hybridunterricht umstellen müssen. Anders als Frau Karliczek aber verkündet, sind die Schulen, Schüler und Lehrer darauf aber nicht vorbereitet, längst nicht flächendeckend. Flächendeckender Hybridunterricht scheitert letztlich an der fehlenden Tatkraft einer müden Ministerin. Denn noch immer fließt viel zu wenig Geld aus dem Digitalpakt Schule ab. Noch immer haben viel zu wenige Kinder aus sozial benachteiligten Familien digitale Endgeräte erhalten. Und auch die Lehrer-Laptops, die werden wohl allerfrühestens Anfang nächsten Jahres bei den Schulen eintrudeln. Frau Karliczek, für diese Misere tragen Sie die volle Verantwortung. Wachen Sie endlich auf und unterstützen Sie die Schulen mit Filtergeräten und digitaler Ausstattung. Es ist längst überfällig.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Dietli Thiemann, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Suding, es macht ja fast Spaß, darauf zu reagieren, was Sie hier heute wieder vorgetragen haben. Aber ich will mal den Teil vortragen, der aus meiner Sicht dagegen gestellt werden sollte, denn wir sind ja nicht zum Spaß hier. Filtern statt frieren, so titelte der Hessische Rundfunk kürzlich zu Luftfilteranlagen in Schulen. Nicht ganz so schlüssig überschrieben steht es ja in den Anträgen der FDP und der Grünen. Der Bund sollte wie bei Lehrer, Laptops, IT-Administratoren zusätzlich zu den beschlossenen stationären Filteranlagen jetzt auch mobile Filteranlagen fördern. Wenn Sie nachgeschaut haben, am 20. Oktober, seitdem können Mittel beantragt werden für stationäre Anlagen, unter anderem auch für Schulen, bitte schön durch Länder, Kommunen, entsprechende Einrichtungen. Wissenschaftliche Studien hätten belegt, dass die mobilen Anlagen zur Reduktion des Virus beitragen und damit die Gesundheit schützen. Sie sprachen es gerade an. Sicherlich ist es so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle schätzen wissenschaftliche Untersuchungen, die aber sicherlich für uns alle dann auch eine wissenschaftliche Expertise darstellen, weil sie belastbar sind, ob bei der Pandemiebekämpfung oder auch natürlich bei der Verbesserung der Bildungspolitik. Aber in den Anträgen lese ich statt der wissenschaftlichen Erkenntnisse vielen politischen Aktionismus. Nehmen wir als Beispiel die Studie der Goethe-Universität aus dem Antrag der FDP. Dort heißt es, dass Luftfilter der Filterklasse HEPA 13 die Aerosolkonzentration in einem Klassenzimmer in einer halben Stunde um 90% senken können. Das ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Dieser Erkenntnis liegt aber eine Studie zugrunde, bei der das Forscherteam eine Woche lang 4 Luftreiniger in einem Klassenraum mit Lehrer und 27 Schülern getestet hat. Aus einer Woche und einer Klasse wurde hier eine Studie erstellt. Klingt das nach einem stabilen Fundament für politische Maßnahmen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen, das, was Sie hier vortragen? Im zweiten Beispiel der FDP führt die Bundeswehruniversität aus, dass Raumluftfilter der Klasse HEPA 14, also eine Weiterentwicklung, eine sehr sinnvolle technische Lösung darstellen. Ich glaube, diejenigen, die nicht Fachleute unter uns sind, würden es auch ungesehen bestätigen, um in Schulen die indirekte Infektionsgefahr stark zu verringern. Wer die Studie liest, ich habe es getan, kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass mobile Luftreiniger nur eine Notlösung darstellen und obendrein die Erkenntnisse nur in der Theorie vorliegen. Empfehlenswert ist laut Studie nämlich der Einbau bzw. die Aufrüstung von sogenannten raumlufttechnischen Anlagen, die stationären, die wir nämlich fördern mit dem Beschluss, dass seit 20. Oktober Mittel beantragt werden können. Zusätzlich fand die Studie unter Laborbedingungen statt. Kein Lehrer, kein Schüler befanden sich zur Zeit der Messungen in diesem Raum. Theoretisch betrachtet geht natürlich auch vieles. Daneben betonen die Forscher, dass Raumluftreiniger, geöffnete Fenster und raumlufttechnische Anlagen zwar geeignet sind, um das indirekte Infektionsrisiko zu reduzieren, aber das direkte Infektionsrisiko können Sie natürlich nicht verringern. Und da sind die angesprochenen Maßnahmen, dass eben Masken getragen werden, völlig richtig. Wir sollten eben auch wirklich überlegen, wir können darüber nachdenken, die Länder haben es umzusetzen, ob das Lehrerpersonal vielleicht und die Verantwortlichen mit Masken ausgestattet werden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Auch hier muss ich die kritische Frage stellen, klingt das nach einem stabilen Fundament, liebe FDP, um diesen Antrag, um die Zeit hier im Plenum heute wieder damit auszufüllen, dass wir alle dazu Stellung nehmen. Deshalb, ich weiß, Bildung liegt mir so sehr am Herzen, Frau Suding, deswegen rede ich ja so gerne dazu, weil Sie da die Vorlagen schaffen, die aber ein bisschen zu überarbeiten sind. Die Leopoldina nämlich hat die vorliegenden Studien zu diesem Thema mehrfach einer kritischen Würdigung unterzogen. Das Ergebnis ist und bleibt deutlich, die Wirksamkeit von mobilen Filteranlagen ist durch die vorhandenen Studien nicht gesichert. Im Gegenteil, die mobilen Anlagen können sogar eine Gesundheitsgefahr darstellen, zum Beispiel, wenn die Geräte falsch aufgestellt oder die Filter nicht sachgerecht bedient werden.
Die Kollegin Nicole Höchst würde gerne eine Zwischenfrage stellen.
Bitte.
Möchten Sie, lassen Sie zu?
Sehr gern.
Frau Kollegin.
Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie halten Ihren eigenen Ausführungen zufolge nichts von Luftfiltertechnik in Klassenräumen. Wie stehen Sie dazu, dass Abgeordnetenbüros seit neuestem Filtertechnik mobile Raumluftfilter bezahlt bekommen?
Kollegin Höchst, ich habe in meinen Ausführungen deutlich gemacht, dass ich das trage, was wir beschlossen haben, nämlich seit 20. Oktober die Förderung von Luftfilteranlagen stationärer Art zu unterstützen in den verschiedensten Räumlichkeiten. Da geht es nicht nur um Schulen. Und ich denke, es ist alles richtig und wichtig, um zu unterstützen, dass wir dauerhaft Schulunterricht mit Anwesenheit machen können. Wenn dann Luftfilteranlagen entschieden werden von den Ländern, von den Kommunen, dann ist das ihre Angelegenheit. Aber dass hier uns die Zeit damit geraubt wird, einen solchen Antrag zu stellen, wo der andere vorhandene noch nicht mal in Angriff genommen wurde, halte ich für vertane Zeit.
Das haben Sie für Demokratieverständnis?
Sehr viel, Herr Kollege. Deswegen würde ich jetzt gerne weiterreden, wenn es in Ordnung ist. Zum Beispiel, wenn diese Geräte, und ich will es einfach nur noch mal kurz ausführen, sie sind wahrscheinlich sehr häufig in Schulen. Ich kann auf zurückliegende Zeit blicken und auch aktuell, dass ich Schulen besuche und weiß genau, was da abläuft. Zum Beispiel, wenn die Geräte falsch aufgestellt oder die Filter nicht sachgerecht bedient werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren hier gemeinsam völlig richtig über das Thema Bildung, das hier auch richtig platziert ist. Wir haben über digitale Fortbildung für Lehrkräfte gesprochen, über mögliche zusätzliche IT-Administratoren. Und bei den Fragen, die Sie hier letztendlich in den Raum stellen mit flexiblen Anlagen, wissen Sie, was da passiert? Dass die Lehrkräfte an den Schulen und die Erzieherinnen und Erzieher in Krippen und Kindergärten nicht nur damit ausreichend belastet sind. Da müssen wir aufpassen, dass sie ihre Arbeit noch wirklich weiter tun können und auch umfänglich betrachtet werden. Nein, wir belasten sie nicht nur damit, sondern wir wollen jetzt auch noch erwarten, dass sie vielleicht die Luftfilter wechseln. Und was haben wir dafür zu tun? Ich glaube, gar nichts. Es ist eine Anregung, die alle gern mitnehmen. Geben Sie die in die Bundesländer, wo Sie Verantwortung tragen. Geben Sie die in Ihre Wahlkreise. Da haben Sie, glaube ich, ausreichend Möglichkeiten. Wir stützen den sozialen Ort Schule. Wir halten die Schule offen und wir schützen und wollen gesicherte Erkenntnisse für uns in den Vordergrund stellen. Filtern statt frieren, titelt der Hessische Rundfunk. Ich sage, wirksam filtern statt frieren, heißt die Devise, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Götz Frömming, AfD.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Lage an unseren Schulen ist dramatisch. Und sie ist auch deshalb dramatisch, weil Bund und Länder in den vergangenen Monaten Entscheidendes versäumt haben. Und weil sie in den Jahren zuvor sich mit den falschen Projekten beschäftigt haben und die Weichen falsch gestellt haben. Bereits Anfang März hat die AfD-Fraktion die kurzfristige Schließung der Schulen und Grenzen gefordert. Zu diesem frühen Zeitpunkt hätten derartige Maßnahmen noch etwas gebracht. Die Bundesregierung hingegen hat wertvolle Zeit verstreichen lassen und dann viel zu spät und panikartig reagiert. Statt wenige Wochen waren die Schulen dann gleich mehrere Monate geschlossen. Meine Damen und Herren, das war vollkommen unverhältnismäßig und hat einer ganzen Schülergeneration schweren Schaden zugefügt. Drei groß angelegte Forschungsarbeiten kommen zu dem Ergebnis, dass der Fernunterricht, sofern er überhaupt durchgeführt wurde, dem schulischen Fortkommen keineswegs dienlich ist. In Mathematik wussten die Schüler nach dem Online-Unterricht gemäß dieser Untersuchungen sogar nach dem Online-Unterricht weniger als vorher. Monatelang, meine Damen und Herren, haben sich gemeinsam mit ihren Parteifreunden in den Ländern mit einem Schaufensterprojekt namens Digitalpakt beschäftigt und dabei die Augen vor den eigentlichen Problemen verschlossen. Vielleicht waren sie noch zu groß, und genau das fällt uns jetzt auf die Füße. Es fehlen die Lehrer, um kleinere Klassen einzurichten, und in maroden, zu kleinen Gebäuden mit kaputten Sanitäranlagen kann man kein vernünftiges Hygienekonzept hinbekommen. Um nicht missverstanden zu werden, eine gute Anbindung der Schulen an das Internet ist wichtig und eigentlich ja eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich können digitale Lernmittel das Buch, die Tafel, den Füller ergänzen. Lehrer und Schüler machen das ja auch längst. In Wirklichkeit geht es aber doch um etwas anderes. Es geht um die Lufthoheit im Klassenzimmer. Die hat bislang der Fachlehrer, der sich an pädagogischen und didaktischen Gesichtspunkten bei der Planung seines Unterrichts orientiert. Er steht den letztlich einerseits ideologischen, aber auch kommerziellen Interessen von Stiftungen und Konzernen im Wege, die unsere Schulen gerne zu einem Markt und Bildung zu einer Mess- und handelbaren Ware machen möchten. Meine Damen und Herren, wir wollen das nicht, und die Eltern und Schüler wollen das auch nicht. Deshalb hören wir jetzt immer öfter, dass man doch gar keine Fachlehrer mehr bräuchte. Diese seien doch leicht zu ersetzen durch Lernbegleiter oder, wie man neudeutsch jetzt sagt, einen Coach. Der kann dann sozusagen die Computer anmachen und schauen, dass die Schüler auf die richtige Seite gehen. Auch das lehnen wir entschieden ab, weil es ein Irrweg ist. An Berliner Grundschulen, meine Damen und Herren, werden inzwischen 70% des Mathematikunterrichts fachfremd unterrichtet. Im Deutschunterricht ist es nicht ganz so schlecht, 55%, auch noch viel zu viel. Diese Lehrer haben das Fach nicht studiert. In Berlin werden immer mehr Lehrer ohne volle Lehrbefähigung eingestellt. Einige, so lesen wir, haben nicht einmal das Abitur. Vergleichen wir mal, wie das in anderen Ländern aussieht, die bei den PISA-Vergleichen, die kann man kritisieren, dort an der Spitze stehen, Taiwan oder Singapur. Dort kann niemand Grundschullehrer werden, der nicht das Fach Mathematik mit seiner Didaktik studiert hat. Das sollten wir uns mal zum Vorbild nehmen. Meine Damen und Herren, die fachliche Kompetenz und das persönliche Band zwischen Schüler und Lehrer, das ist für den Lernerfolg von entscheidender und zentraler Bedeutung. Und deshalb haben wir es auch in unserem Antrag, der insgesamt 9 konkrete Punkte enthält, ganz an die Spitze gestellt. Weder der Computer noch selbstorganisiertes Lernen können das ersetzen. Wir wissen heute nicht, welche Anforderungen die Zukunft an unsere Schüler stellen wird. Deshalb ist eine breite und solide Allgemeinbildung das Wichtigste. Und dafür stehen gut ausgebildete Lehrer. Deshalb sagen wir, ich zitiere abschließend den neuseeländischen Bildungsforscher in Anlehnung, es kommt auf den Lehrer an und nicht nur allein auf die Technik. Vielen Dank.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Maja Lisa Föllers, SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, er ist eben auch ein Ort des Miteinanders. Und er muss es auch in Zeiten einer Pandemie bleiben. Wir brauchen deshalb einerseits dringend Lösungen, die die Belüftung der Klassenräume auch in den kälteren Monaten sicherstellen. Einige Bundesländer, wie zum Beispiel mein Heimatbundesland Niedersachsen, haben sich dort auch schon mit eigenen Förderprogrammen auf den Weg gemacht. Und andererseits müssen wir weiter daran arbeiten, das digitale Lehren und Lernen voranzutreiben. Denn auch wenn die meisten Schulen heute schon etwas besser aufgestellt sind als noch im Frühjahr, gibt es sehr, sehr viele Herausforderungen, die noch gemeistert werden müssen. Und die Frage ist, wie wir diesen Herausforderungen begegnen wollen. Wir haben den Digitalpakt Schule mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro aufgestockt. 500 Millionen Euro, um Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten zu versorgen, deren Eltern sich das so einfach mal nicht leisten können. Weitere 500 Millionen Euro für Laptops und Tablets von Lehrkräften. Weitere 500 Millionen Euro, und das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, für die Administration und Anleitung in der Nutzung eben jener neueren Technik. Und damit adressieren wir viele Punkte, die auch in den Anträgen der Opposition heute in unterschiedlicher Art und Weise gefordert werden und die wir heute eben mitdiskutieren. Und wir hören nicht auf. Wir machen weiter. Wir haben die Technik. Nun sorgen wir auch für deren Verbreitung, Beratung und deren Einsatz. Wir wollen bei den digitalen Bildungsinhalten allerdings noch ein bisschen nachlegen. Da gibt es nämlich noch viel zu tun, beziehungsweise besser gesagt, viel zu sortieren. Denn es gibt bereits bundesweit viele Angebote digitaler Bildungsmaterialien. Das Problem ist allerdings, dass das bislang alles noch nicht so richtig zusammenläuft. Und hier möchte ich heute einen kleinen Schwerpunkt setzen. Die Länder, ja, teilweise sogar einzelne Schulen, arbeiten mit unterschiedlichen Lernplattformen. Das erschwert zum einen den Überblick, was verständlicherweise viele Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Arbeitsalltag frustriert. Zum anderen verschenken wir damit viel zu viel Potenzial, was ja im System vorhanden ist. Viele Lehrkräfte sind gerade wahnsinnig kreativ. Sie erstellen fantastische Lernvideos, Erklärvideos, Podcasts. Das kostet natürlich alles Zeit und in gewisser Weise auch Geld. Warum teilen wir diese Arbeit nicht? Warum sollte sie jede und jeder für sich alleine machen? Warum lassen wir die Menschen nicht miteinander und voneinander stärker lernen? Diese Synergieeffekte müssen wir, und das ist meine persönliche Meinung, auch als Lehrkraft noch viel, viel stärker nutzen. Ein kleiner Exkurs zu den Kollegen der AfD. Sie stellen hier in den Raum, man wolle den Lehrer, die Lehrerin abschaffen. Ich habe in meiner ganzen Arbeit als Politikerin, aber auch als Lehrkraft noch nie so einen Blödsinn gehört wie das. Das ist nirgendwo belegt. In den Ausbildungszentren wird auf multiprofessionale Teams hingewiesen und niemand möchte Lehrkräfte absetzen oder herabwürdigen zu irgendwelchen Lernbegleitern an der Stelle aus ihrer Funktion heraus. Blödsinn ohne Ende. Zurück zum eigentlichen Thema. Deshalb wollen wir eine bundesweite Bildungsplattform an den Start bringen, die für diese Schnittstellen, die ich eben angesprochen habe, und einheitliche Qualitätsstandards sorgt. Qualität ist an der Stelle auch sehr relevant. Unsere Parteivorsitzende hat eine solche Bildungsplattform gegenüber der Kanzlerin bereits im Sommer diesen Jahres gefordert. Und seit gestern steht fest, dass der Bund bis 2025 jährlich rund 135 Millionen Euro dafür in die Hand nehmen wird. Damit lässt sich viel bewirken. Das Bundesbildungsministerium muss diese Plattform jetzt an den Start bringen. Ich schaue mal rüber zu Staatssekretär Meister. Wäre schön, wenn wir das jetzt auch ganz, ganz schnell starten miteinander. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß noch gut aus meiner Zeit als Lehrerin, wie schwer es war, passende Lernformate zu finden. Das undurchsichtige Angebot war das eine. Hinzu kam dann aber immer noch, dass vieles hinter der Bezahlschranke lag oder es nicht so angepasst werden konnte, dass ich es im Arbeitsalltag nutzen konnte. Das ist
Frau
für meine
Kollegin,
Lerngruppe passt.
Die Kollegin Höchst möchte eine Zwischenfrage.
Nein, Frau Kollegin Höchst hat ja gleich selber die Möglichkeit, in ihrer Rede zu sprechen. So. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Die digitalen Bildungsinhalte sollten offen und frei verfügbar sein. Sie sollten weiterentwickelt werden können und qualitativ hochwertig sein. Sie sollten sogenannte Open Educational Resources sein, auch kurz OER genannt. Bislang waren diese offenen, lizenzierten Medien aber noch überwiegend in einer kleinen Fachcommunity präsent und auch genutzt. Das wollen wir nun endlich ändern. OER muss endlich raus aus der Nische und rein in unsere Klassenzimmer. Darin steckt so viel Potenzial für individualisierte, kooperative Lernkonzepte, für inklusive Bildungssettings und eben auch für das Lehren und für das Lernen aus der Ferne. Ich will diese Potenziale nutzbar machen und ich freue mich sehr, dass im Rahmen der Haushaltsberatung es der SPD-Bundestagsfraktion, dank auch an meine Kollegin Dennis Rohde und Sven Schulz, es gelungen ist, den Mittelansatz um 4 Millionen Euro zu erhöhen und insgesamt für die OER-Arbeit 12 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Abschließend, es wird Zeit, dass das Bildungsministerium die OER-Strategie umsetzt, dass es eine kluge OER-Strategie wird, die viele Akteurinnen und Akteure aus der Szene beinhaltet, damit das Know-how an der Stelle auch gut in unseren Schulen ankommt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, gehen wir es gemeinsam an. Vielen Dank.
Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Birgit Bulbischoff, Die Linke.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, das Wichtigste in dem Krisenmanagement derzeit ist eben nicht, die Autoindustrie zu subventionieren und ist ebenso nicht, den Militärhaushalt in ungeahnte Höhen zu pushen. Wichtig ist in Krisenzeiten alles, und zwar wirklich alles dafür zu tun, gute Bildung für Kinder und Jugendliche zu sichern, und zwar spätestens ab jetzt. und sozialer Ungleichheit endlich entgegenzutreten. Weil auch bei der Bildung gilt nämlich, diejenigen, die ausreichend Geld und Ressourcen haben, kommen relativ gut durch diese Krise. Und diejenigen, denen das genau versagt wird, die werden abgehängt. Und das, meine Damen und Herren, das ist die bittere Bilanz des Krisenmanagements der Bundesregierung. SOS kommt derzeit aus allen Klassenzimmern. Es fehlt an Lehrkräften, es fehlt an Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern, es fehlt an Räumen, es fehlt an Luftfilteranlagen, an Masken, an Schnelltests, es fehlt an Waschbecken, es fehlt an Griffen, um die Fenster zu öffnen, es fehlt an leistungsfähigem Internet, es fehlt an vernünftigen Geräten und. Der Verband für Bildung und Erziehung sagt heute, die angemessene Ressourcenausstattung der Schulen, meine Damen und Herren, ist Pflicht und nicht Kür für die Politik. Und für alle ist jetzt einmal mehr sichtbar, Deutschland ist eben kein Bildungsland, zumindest nicht gemessen an den Möglichkeiten. Und deshalb muss schnellstens gehandelt werden. Und mit Verlaub, meine Damen und Herren, da hilft kein Luftfilterantrag und da hilft auch keine Luftfilterdebatte. Erstens, es muss kurzfristig um den Schutz gehen. Das heißt, wir brauchen Geld dafür, dass Schulen Schutzmasken, idealerweise FFP2-Masken, kaufen können. Öffnen Sie, ja, das Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums, um für Schulen mobile wie auch installierte Luftfilteranlagen beschaffen bzw. aufrüsten zu können, dass Schulen eben nicht das letzte Rad am Wagen sind. Momentan sind es 14, Klammer auf, in Worten 14 Schulen, die davon profitieren. Stellen Sie Schnelltests zur Verfügung, damit die notwendige Quarantäne beispielsweise verkürzt werden kann, auf wenige Tage begrenzt werden kann. Schülerinnen und Lehrkräfte müssen im Impfkonzept, und das geht an das Bundesgesundheitsministerium, müssen im Impfkonzept nicht nur vorkommen, sondern müssen prioritär behandelt werden. Eine Forderung im Übrigen aus dem thüringischen Kultusministerium von dem dortigen Minister Helmut Hauter. Und wenn ich einmal dabei bin, soll mal schönen Gruß sagen, schönen Gruß aus Thüringen, weil die Thüringer, wie auch wir, echt keinen Bock darauf haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir miteinander in eine Situation geraten, dass am Ende alle Bundesliga-Fußballer durchgeimpft sind, sich aber Schülerinnen und Schüler hinten an der Schlange, Klammer auf, freiwillig, Klammer zu, anstellen müssen. Meine Damen und Herren, das geht gar nicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Kinder und junge Menschen mit Behinderungen brauchen ganz besondere Aufmerksamkeit und sie brauchen einen ganz besonders sensiblen Schutz. Das beginnt mit besonderen Kriterien eben für diese sogenannten vulnerablen Gruppen. Und Schülerinnen mit Behinderungen gehören genau dazu. Sie sind genauso zu behandeln wie Menschen, die in Gemeinschaftseinrichtungen als Risikogruppen leben und lernen. Zum Zweiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Mangel weit und breit darf im Krisenmanagement nicht als Begründung für alles Mögliche herhalten. Für den Mangel an Lehrkräften, Schulsozialarbeitern, für die chronisch unterfinanzierte Kinder- und Jugendhilfe und vieles andere mehr. Aber das ist ja gerade die heimliche Begründung, weshalb zum Beispiel viele, viele Angebote an Wechselmodellen momentan abgewehrt worden werden. Das ist die Begründung dafür, dass weiter volle Schulbusse fahren und dass das Angebot der Akteurinnen der Kinder- und Jugendhilfe und der kulturellen Jugendbildung abgelehnt wird, eigene Räume zur Verfügung zu stehen, das dortige Personal durchaus zu nutzen, um eben tatsächlich in kleineren Gruppen zu lernen. Sie haben sich mit einem Brief an die Bundeskanzlerin gewandt, leider erfolglos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bildung, da bin ich mir echt sicher, die Bildung von Schülerinnen und Schülern wird ganz sicher keinen nachhaltigen Schaden nehmen, wenn über einige Wochen außerschulische Expertinnen und Experten, Handwerker, Künstlerinnen, Wissenschaftler, Schülerinnen und Schüler beim Lernen begleiten und wenn über einige Wochen der Unterricht eben in den außerschulischen Einrichtungen stattfinden kann. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, Schülerinnen, Lehrkräfte, Eltern könnten Geschmack finden daran, weil sie nämlich dort einer neuen Lernkultur begegnen. Nicht oder nicht nur orientiert an Tests, an Zertifikaten zu lernen, sondern eben, weil es Spaß macht. Ohnehin brauchen wir eine neue Lernkultur für die Schule. für die Schule der Zukunft. Und man kann sich auf diese Art und Weise durchaus schon mal einen Vorgeschmack holen. Das Kooperationsverbot ist soweit geöffnet, dass der Bund die Städte und Gemeinden und Landkreise unterstützen kann, um einfach zusätzliche Räume anzubieten in Volkshochschulen, in Bibliotheken, in Makerspaces, Selbstlernwerkstätten. All das ist nutzbar und bezahlbar und es bereichert unsere derzeitige Situation. Und wir brauchen drittens schnelle digitale Lernmittel. Da bin ich mir absolut mit Maja Lisa Völlers einig. Nur das Problem ist, wir warten. Wir warten auf die neue OER-Richtlinie. Und das Problem ist, dass in dieser Zeit Tatsachen in vielen Landkreisen geschaffen werden, weil einfach Schulverwaltungen die Kompetenz dafür fehlt, zu beurteilen, was kaufe ich, was nutze ich, um einfach Abhängigkeiten von Abos und Lizenzen zu vermeiden. Meine Damen und Herren, und eins ist jetzt schon klar, ich komme zum Schluss. Die Mittel aus dem Digitalpakt Schule und die Mittel, die auf Ihren Konten schmoren und noch nicht verplant worden sind, die brauchen wir dauerhaft. Und auch wenn Sie es nicht gar so gerne hören, ohne eine Reform des Bildungsföderalismus wird das hier nichts mehr. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Margit Stump, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, eine wichtige und richtige Entscheidung im Rahmen des Teil-Lockdowns war und ist die Vereinbarung, Schulen offen zu halten. Denn wie sehr sich mangelnder Kontakt zu den Lehrkräften auf den Lernerfolg auswirkt, das haben uns die Schulschließungen schmerzhaft vor Augen geführt. Doch was bedeutet es für die betroffenen Schulen offen zu halten? Seit Monaten ertragen Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen alle Maßnahmen in großer Solidarität. Schulleitungen und Elternvertretungen haben über Monate geackert, Technik flott gemacht, Wege- und Raumpläne angepasst, viele Nächte lang und in ihrer Freizeit. Filter zu wechseln wäre das kleinste Übel. Was Sie geleistet haben, dafür gebührt Ihnen Respekt. Respekt verbal, aber auch in Form von sachlicher und organisatorischer Unterstützung. SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte äußern aber inzwischen deutlich ihre Sorgen und beklagen zu Recht, dass sie kaum in Entscheidungen eingebunden werden. Bei den Beschlüssen vom Mittwoch wäre das etwa die Schülerkonferenz und der Elternrat gewesen. Bisher hat hier kaum Kommunikation stattgefunden. Gut, jetzt kann man sagen, die Ministerin hört nicht mal uns zu. Aber trotzdem, das ist unverantwortlich, unverständlich und schafft Misstrauen statt Akzeptanz. Deswegen appelliere ich hier an alle Verantwortlichen, vor allem an die Bundes- und Landesebenen. Beziehen Sie endlich die Betroffenen in die Entscheidungen mit ein. Diskutieren Sie Regelungen und hören Sie auf die Nöte und Vorschläge von vor Ort. Wie gut zum Beispiel Klassenteilungen organisiert werden können, welche Kinder geeignet sind und welche nicht, das hängt doch von den Verhältnissen vor Ort ab. Dort sollte dies dann auch entschieden werden. Zeigen Sie Respekt nicht nur verbal, auch in Form von Kommunikation. Auch systemische Fehler sind nicht behoben. Der Bildungsföderalismus, wie wir ihn uns leisten, ist weder leistungsfähig noch krisenresilient. Keine Angst, heute behellige ich Sie mal nicht mit dem Kooperationsverbot, auch wenn dessen Reform so wichtig wäre wie nie. Nein, ich möchte auf einen anderen Missstand hinaus, der die Bildungsungerechtigkeit hierzulande vergrößert statt schmälert. Das Beispiel Digitalpakt Zusatzmillionen für Endgeräte zeigt, dass gut gemeint, föderal umgesetzt, nicht gut gemacht ist. Eigentlich sollte den Kindern geholfen werden, deren Familien sich schultaugliche Endgeräte nicht leisten können. So weit, so richtig. Doch herausgekommen ist, und das hat inzwischen sogar die SPD verstanden, föderaler Murks erster Güte. Einigen konnten sich Bund und Länder nur auf die Ausschüttung der Millionen nach dem Königsteiner Schlüssel, der den Ländern am meisten gibt, die eh schon am meisten haben. Es ist niemandem zu erklären, warum pro Schülerin in Bayern viermal so viel Mittel ausgeschüttet werden wie pro Kind in Bremen. Gießkanne wäre noch ein Fortschritt, denn jetzt haben wir eine Verteilung von unten nach oben. Das ist grundfalsch. Diesen Fehler wollen wir bei der Finanzierung weiterer Maßnahmen verhindern, die Bildungsgerechtigkeit und den Schulbesuch sichern sollen. Untersuchungen zeigen, und an die CDU, da gibt es inzwischen doch deutlich mehrere, Uni Frankfurt, Bundeswehr-Uni, Curtis Grandis Schroth, dass mobile Luftfilter die Virenlast in den Räumen deutlich reduzieren können.
Frau Kollegin Stump, es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus der SPD.
Ja, bitte.
Liebe Frau Kollegin Stump, was die unglückliche Verteilung der Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler angeht, haben wir ja vollkommene Übereinstimmung. Aber wir sollten auch den Föderalismus so ehrlich diskutieren, dass der heftigste Widerstand gegen eine kindgerechte Verteilung ja leider aus Bayern wie Baden-Württemberg gekommen ist. Ich will jetzt gar nicht nennen, wer dort in Regierungsverantwortung ist. Aber weil dieses ein Problem ist, sollten wir vor allen Dingen dafür werben, dass in Zukunft solche Fehler nicht weiter passieren. Und vielleicht können Sie noch mal auch Ihren klugen Gedanken hier zum Besten geben, dass wir ja schon einmal im Bundestag weiter waren, nämlich als es um die Finanzierung von Hilfen für finanzschwache Kommunen ging. Denn dort hatten wir nicht einen pauschalen, nicht an der Sache orientierten Schlüssel, sondern da ging es um Arbeitslosigkeit, da ging es um Finanzkraft, da ging es um soziale Indikatoren. Ich werbe stark dafür, dass wir kein Bashing machen, sondern dass wir uns konstruktiv auf neue Wege mitbewegen und das mit der SPD und den Grünen und den Linken und hoffentlich auch einsichtsfähigen anderen Kräften zusammen.
Ja, Herr Rossmann. Ich bin da vollkommen bei Ihnen und Sie kennen das ja, wie leidgeprüft man in einer Koalition unter Umständen sein könnte. Sie haben ja das ähnliche Schicksal wie wir in Baden-Württemberg. Wir Grüne verfolgen eine andere Bildungspolitik und auch eine andere solidarische Politik. Aber Frau Eisenmann hat die Ressorthoheit CDU und sie steht im Wahlkampf als Spitzenkandidatin. Sie wissen, welche Verwerfungen wir dadurch haben, auch die Blockade der Mittel für den Ganztag. Den können wir an der Stelle leider nicht aushebeln. Da teilen wir unser Schicksal. Und auch Sie kämpfen ja mit der Untätigkeit der Bildungsministerin hier auf Bundesebene. So, wir waren bei den Luftfiltern. Geräte mit HEPA-Filtern scheinen sehr wirksam zu sein und sie sind sofort einsetzbar. Einzelne Bundesländer haben dies erkannt. Das hilft der Mehrzahl der Schulen, die wegen baulicher Mängel und finanzieller Schwäche die Filter dringend brauchen, aber leider gar nicht. Und jetzt kann man sich, wie gerade gehört, wortreich aus der Verantwortung ziehen oder eben handeln. Deshalb fordern wir 500 Millionen Euro für ein Förderprogramm mobile Luftfilter für ausschließlich finanzschwache Kommunen bzw. Quartiere. Der Verteilungsschlüssel, Herr Rossmann, soll sich an der Einwohnerzahl, dem Kassenkreditbestand und der Arbeitslosenzahl orientieren, damit das Geld genau dort ankommt, wo wir es am dringendsten brauchen. Ein Punkt ist mir dabei wichtig. Auch dieses Luftfilterprogramm, so nötig es ist, bekämpft nur Symptome. Symptome einer Jahre- und jahrzehntelangen Miss- und Mangelwirtschaft an unseren Schulen. Wir haben allein in unseren Bildungseinrichtungen einen Investitionsstau von über 40 Milliarden Euro. Mancherorts schicken wir unsere Kinder in Schulen, die Bauruinen gleichen. Stinkende Toiletten, bröckelnde Wände, von wegen Einbau von Filtersystemen, Schimmelbefall, undichte Dächer, vernagelte Fenster. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Das ist beschämend, denn die Instrumente dagegen liegen auf der Hand. Zum einen ermöglicht uns der Kommunalinvestitionsförderfonds, Schulen zu einladenden und motivierenden Lernorten zu machen. Die Funktion des Raums als dritter Pädagoge muss endlich ernst genommen werden. Lassen Sie uns den Fonds über 2023 hinaus verlängern und deutlich aufstocken, damit Schulen baulich in der Gegenwart ankommen können. Und zum Zweiten brauchen wir, und das sage ich Ihnen als eine jahrelange und engagierte Kommunalpolitikerin, endlich eine neue Gemeindefinanzreform, um die Kommunalfinanzen künftig für alle Städte und Gemeinden auskömmlich auszugestalten. Gemeinden, die allzu oft das umsetzen und bezahlen müssen, was wir hier beschließen, ohne dafür eine adäquate Gegenfinanzierung zu erhalten. Kolleginnen und Kollegen, Geehrte Kultusministerin, auch an Ministerin Karliczek appelliere ich, beziehen Sie Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen in Ihre künftigen Entscheidungen mit ein, machen Sie die Schulen endlich zu Orten des sicheren und modernen Lernens und sorgen Sie dafür, dass kein Kind auf der Strecke bleibt. Das gilt besonders für die Pandemie, aber natürlich auch darüber hinaus.
Maske. Bitte, bitte. Versehen wird entschuldigt. Nächster Redner ist der Kollege Tankred Schipanski, CDU-CSU.
Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist ja heute Morgen ein richtiger Rundumschlag hier in dieser Debatte. Frau Buhl-Bischof, ich finde das schon allerhand, dass Sie, was Sie uns hier empfehlen, dass Sie meinen, der Thüringer Kultusminister würde da gute Arbeit leisten. Den haben Sie uns geschickt. Der hat in der Sowjetunion als Kader fein ausgebildet, treibt jetzt in Thüringen sein Unwesen. Und die Fähigkeiten, Frau Buhl-Bischof, können Sie mal ablesen beim Abrufen der Mittel vom Digitalpakt. Ich habe neulich schon gesagt, der Herr Holter beantragt wahrscheinlich bei Bund in Rubel, ja, Sachsen 105 Millionen Euro abgerufen, Thüringen 195.000. Ja. Also das müssen Sie sich mal vorstellen und das erzählen Sie uns hier, daran sollen wir uns ein Vorbild nehmen, meine Güte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Linke in einer Parallelwelt liegt, das wissen wir. Aber dass die FDP, liebe Frau Suding, jetzt da mitmacht, das finde ich schon allerhand. Ihre Rede ist wirklich heute eine Steilvorlage. Meine Kollegin Thielmann hat es schon gesagt. Ihre Behauptungen, der Bund und die Ministerin seien tatenlos, ist schlichtweg völlig falsch. Die Frau Völlers hat dargestellt, Digitalpakt Schule 5 Milliarden, drei Zusatzvereinbarungen, a 500 Millionen. Übrigens der Mittelabfluss bei den Endgeräten für bedürftige Schüler bis zum Jahresende 400 Millionen. Und wir haben gute Vorschläge gemacht, wie wir den Digitalpakt Schule, wo wir auch da besser werden können bei dem Mittelabruf. Gehen wir mal weiter, Frau Suding. Sie behaupten, der Bund soll seine Verantwortung wahrnehmen. Also, liebe Frau Suding, der Bund unterstützt über seine Verantwortung hinaus, und zwar weit hinaus. Und wenn die KMK Beschlüsse fasst, dann müssen die doch ganz selbstverständlich zum Präsenzunterricht, darum geht es ja heute hier, dann müssen die doch ganz selbstverständlich mit den Schulträgern abgestimmt sein, dann müssen die sich doch Gedanken gemacht haben, mit Luftfiltern hin, Luftfilter her. Ich kann Ihnen nur sagen, was der Bund ausgibt, wir haben es gesagt, Digitalpakt Schule, die ganzen Zusatzvereinbarungen, ich komme gleich zu weiteren Maßnahmen, die wir ergreifen, das ist allerhand, wir nehmen unsere Verantwortung über Gebühr wahr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen auch mal sagen, dass der Bund nicht nur hier hilft. Allein im ganzen Bereich Bildung, wenn wir uns an den Digitalpakt, Kinderbetreuungsausbau, Ganztagsbetreuung, geben wir zwischen 2008 und 2024 14,4 Milliarden Euro. Wenn man dann das Jammerlied der Linken hört, will ich mal sagen, kommt der Verkehrsbereich hinzu, kommt Städtebau hinzu, kommt sozialer Wohnungsbau hinzu, geben wir freiwillig, ohne Verantwortung zu tragen, 44 Milliarden Euro in die Länder und Kommunen. Also da zu sagen, der Bund würde nicht helfen, ist allerhand. Ich lasse keine Zwischenfrage zu, freue mich dann über eine Kurzintervention der Freundin vom Herrn Holter. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was sind die Projekte, die jetzt anstehen für die Koalition? Ich bin der Frau Völlers dankbar, dass sie es schon gesagt hat. Wir haben im Koalitionsausschuss am 25.08. beschlossen. Wir wollen nämlich jetzt Bildungskompetenzzentren für digitale Bildung aufbauen. Eine bundesweite Bildungsplattform wurde angesprochen. 90 Millionen Euro stellt der Haushaltsgesetzgeber hier dem BMBF zur Verfügung. Ich denke, das ist eine tolle Ansage. Und im Vergleich zur SPD und auch im Vergleich zum BMBF hat die Union hier schon ganz konkrete Vorschläge erarbeitet. Wir haben das am Dienstag beschlossen, am Mittwoch in den Medien auch entsprechend vorgestellt. Ich kann Ihnen sehr empfehlen, das Papier Digitale Bildungsoffensive Schule der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wo also ein ganz genaues Konzept drin steht, wie diese Plattform aussehen sollen, wie die Bundesbildungskompetenzzentren aussehen sollen. Also ich glaube, hier kann sich das BMBF ein Beispiel nehmen, aber selbstverständlich auch der Koalitionspartner. Wir schicken das auch dem Herrn Holter. Genau, das ist ein sehr, sehr guter Vorschlag. Aber lassen Sie mich doch gemeinsam mal reinschauen in dieses Papier. Es sind ja nicht nur die Bildungskompetenzzentren und die entsprechende Bildungsplattform. Es ist vielmehr auch noch mal ganz konkrete Vorschläge werden aufgezeigt, wie wir die Mittel schneller abfließen lassen können bei dem Digitalpakt. Und da möchte ich noch mal betonen, das liegt nicht am Bund, sondern es liegt an den Ländern. Und wir machen ganz konkrete Vorschläge, was die Länder hier unternehmen können. Ich möchte auf ein Thema aus dem Digitalbereich noch eingehen. Das ist nämlich das Thema Datenschutz. Und da höre ich immer, ja, das kann man nicht machen, daher haben wir keine digitale Bildung in den Schulen. Wir sprechen uns hier für eine einheitliche Unbedenklichkeitsprüfung bei der datenschutzrechtlichen Beurteilung aus. Das können die Kultusminister mit ihren entsprechenden Datenschutzbeauftragten im Land auch klären. Das auf die Schulen runterzubrechen und abzuladen, ist ein großer Fehler. Also, meine Redezeit geht hier zu Ende. Schauen Sie einfach mal rein. Das sind 11 ganz konkrete Vorschläge. Sie können das auf unserer Homepage runterladen. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Zu einer Kurzintervention hat die Kollegin Birke Bull-Bischof das Wort. Ja,
herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Dem Kollegen von der Ex-Block-Partei würde ich gern Folgendes in seine Rede hinein korrigieren. Und zwar, es wird ihm bekannt sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen abgeflossenen Mitteln, beantragten Mitteln und bewilligten Mitteln. Um das klarzustellen, von den 132,3 Millionen Mitteln, die für das Land Thüringen aus dem Digitalpakt zur Verfügung stehen, sind bereits fast 30 Millionen. Und damit liegen wir über dem Schnitt bewilligt. Und vollständig sind die Mittel aus dem Sofortprogramm mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler im Land Thüringen beantragt.
Möchten Sie erwidern, Kollege Schipanski?
Liebe Frau Kollegin, da will ich Ihnen nur eine einzige Zahl nennen, und das ist auch nur die Zahl 1. Ich habe in meinem Heimatlandkreis, in dem ich lebe, habe ich eine linke Landrätin, und in meinem Heimatland Thüringen habe ich einen linken Kultusminister. Und ich habe in diesem Landkreis, wo die Linke Verantwortung trägt, eine einzige Schule, die diese Digitalpaktmittel abruft. Eine einzige Schule. Und das können Sie gerne mit Ihrer Parteifreunden, den Herrn Holter und dieser linken Landrätin, klären, wie viel Unfähigkeit da herrscht. Vielen Dank.
Das Wort hat die Abgeordnete Nicole Höchst für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Bürger. Zunächst muss ich erneut feststellen, dass die Probleme, denen hier alle Anträge herumdoktern, seit langer Zeit Altparteien hausgemacht sind. Es zeigen sich abermals die fatalen Folgen des Kaputtsparens der Bildung. Seit ewigen Zeiten leiden die Schulen und damit unsere Kinder an Lehrermangel, zu großen Schulklassen und, oh Überraschung, sanierungsbedürftiger Infrastruktur. Es ist traurig, wie drastisch die Realität in der Krisenzeit den Regierungsparteien allüberall das Desaster vor Augen führt, welches Schüler, Lehrer und Eltern seit Jahrzehnten beklagen, meine Damen und Herren. Wir könnten uns vermutlich viel Maßnahmen der Corona-Krisenpolitik sparen, wenn man Bildung tatsächlich so prioritär sehen würde, wie Sie das alle hier so als Pose in sämtlichen Parlamenten immer wieder vortragen. Ihre Taten hingegen bzw. Ihre Unterlassungen sprechen jetzt für sich, und Sie sprechen eine überdeutliche Sprache, meine Damen und Herren.
Bereits im Juni forderte die AfD-Fraktion mit ihrem Antrag Qualitätspakt Schule, humane und humanistische Bildung durch Schüler-Lehrer-Kontakt gewährleisten, weitreichende und überfällige Maßnahmen. Unter anderem forderten wir genau das, worüber wir heute reden, nämlich die Entwicklung von Raumbelüftungskonzepten. Das wurde von Ihnen allen durch die Bank weg abgelehnt. Jetzt sprechen wir wieder darüber. Herzlichen Glückwunsch. Frau Dr. Thiemann hält von Luftfilteranträgen nichts. Gleichzeitig bekommen Abgeordnete mobile Raumfilter seit neuestem finanziert. Herzlichen Glückwunsch. So viel Bigotterie muss man erst mal bringen. Die AfD-Fraktion steht mobilen Raumbelüftungssystemen offen gegenüber. Denn momentan müssen wir nun mal mit den überfüllten Schulklassen leben, wie die Politik der Altparteien vor der AfD sie hervorgebracht haben. Und es ist sicher jede Maßnahme besser, als unsere Kinder dauerhaft zum Tragen einer Gesichtsmaske zu zwingen oder im tiefsten Winter alle 20 Minuten die frierende Kälte durch Stoßlüftung in die Klassenzimmer zu lassen. Die Linksgrünen schießen mit ihrem quasi paranoiden Antrag völlig über das Ziel hinaus. Es liest sich, als wollten sie den Klassenraum zu einer Art Hochsicherheitslabor unter Reinraumbedingungen umfunktionieren. Neben Raumluftfiltern sollten FFP2-Masken und CO2-Messgeräte zum Einsatz kommen. Schüler sollen durch Plexiglaswände voneinander isoliert werden und Schutzkleidung soll getragen werden. Vielleicht zeigen sich hier die Nebenwirkungen der Desinfektionsmitteldämpfe, ich weiß es nicht. Diesen Antrag lehnen wir jedenfalls ab. Für Eltern und für Bildung gibt es offensichtlich nur noch eine einzige echte Alternative und wirkliche Interessensvertretung hier in diesem Land, die Alternative für Deutschland. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Johann Saathoff das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Corona-Maßnahmen bestimmen die öffentliche Debatte schon seit Monaten in Deutschland. Und die Regelungen für den Rest des Jahres, die in dieser Woche gefunden sind, natürlich noch mal in besonderem Maße. Und was uns noch bewusst wird, ist, dass es natürlich nicht nur Belastungen für die Wirtschaft gibt, für die Sportwelt oder sonst irgendwo im gesellschaftlichen Zusammensein, sondern dass ganz besondere Belastungen durch die Corona-Maßnahmen auch für die Familien entstehen. Für die Kinder, ich bin Vater einer 15-jährigen Tochter, die natürlich nicht sagen würde, sie würde gerne zur Schule gehen, aber schon spürt, dass es notwendig ist, zur Schule zu gehen und dass es auch wichtig ist, in der Schule ihre Sozialkontakte zu pflegen. Aber auch für die Eltern, für die es eine echte Herausforderung ist, schon seit Monaten Arbeit und Familie miteinander in Einklang zu bringen und irgendwie dem Erziehungsauftrag auch gerecht werden zu können und den Kindern zu erklären, was gerade eigentlich los ist. Die Ziele, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ziele sind klar. Wir wollen die Schulen und die Kitas so lange wie möglich offen lassen und wir wollen das Infektionsgeschehen im Griff haben. Diese beiden Ziele müssen miteinander ausgewogen werden. Und darauf sind in dieser Woche, wie ich finde, sinnvolle Antworten gefunden worden. Es geht darum, einen vernünftigen, verantwortbaren Maskeneinsatz in den Schulen zu organisieren. Es geht darum, im Notfall Wechselunterricht festzulegen oder Hybridunterricht festzulegen. Und ich glaube, das sind gute Maßnahmen, die wir unterstützen können. Und, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Maßnahmen sind auch rechtzeitig. Es reicht nicht nur, gute Maßnahmen zu haben, sondern man muss sie auch rechtzeitig machen. So wie wir in Ostfriesland sagen, bete drei Stühlen zur Frau als eine Minute Lat. Und Schule ist jetzt anders geworden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will an dieser Stelle deutlich machen, herzlichen Dank an die Lehrerinnen und Lehrer, die sich darauf eingelassen haben, die bereit waren, in diesen Unterrichtssituationen auch zu unterrichten. Und auch Dank nicht vergessen an die Sozialpädagogen, die große Aufgaben vor sich hatten und die Großes geleistet haben, bis hin zu den Hausmeistern, die Dinge umorganisieren mussten, und das Verwaltungspersonal in den Schulen nicht zu vergessen. Und ich will an dieser Stelle deutlich machen, dass die Wirkung von mobilen Luftfiltern umstritten ist. Und deswegen ist es auf keinen Fall ein Allheilmittel. Ich habe ein bisschen Sorge, dass man mit dem Einsatz von mobilen Luftfiltern so ein Stück weit den Anschein von Sicherheit erzeugt, der dann nachher gar nicht da ist. Es ist eigentlich klar, Lüftung ist und bleibt die wirkungsvollste Maßnahme. Und ich will als ehemaliger Bürgermeister abschließend noch mal sagen, die unterschiedliche Situation in den Schulen in Deutschland ist wirklich nicht zu ertragen manchmal. Wir haben Schulen mit einfachen Holzfenstern und auf der anderen Seite haben wir Schulen mit vollautomatischen Lüftungsanlagen. Und es darf eigentlich nicht länger von der Finanzsituation der betroffenen Kommune abhängen, unter welchen Rahmenbedingungen Schülerinnen und Schüler lernen dürfen oder müssen. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Dafür wäre ein Schulinvestitionsprogramm wirklich angebracht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das Wort hat der Kollege Peter Heidt für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen täglich feststellen, wie überfordert unser Bildungssystem mit der Bewältigung der Corona-Krise ist. Auch hier wurde im Sommer leider nicht dafür getan, dass die Schulen winterfest gemacht werden. Die wertvolle Zeit ist unnütz verstrichen. Und ich frage die CDU, wann sie irgendwann mal auf den Trichter kommen, dass die fehlenden Mittelabflüsse vor allen Dingen an der überbordenden Bürokratie liegen, die sie zu verantworten haben. Die Schulen gehören leider zu den Verlierern in dieser Krise. Das Homeoffice, Schule, das funktioniert nicht, im Gegensatz zu vielen Bereichen der Wirtschaft. Und das scheitert schon am fehlenden Internet in vielen Schulen. Wir Freien Demokraten sind zutiefst davon überzeugt, dass das Offenhalten von Schulen eine extrem hohe Priorität hat. Wir müssen alles daran setzen, dass unsere Kinder trotz der Pandemie ihren Anspruch auf eine gute Bildung erfüllt bekommen. Wir wissen, wie dramatisch Schulschließungen für Schüler sind. Gerade aus bildungsfernen Elternhäusern haben unter den Schulschließungen massiv gelitten. Das schon lange in Deutschland herrschende Problem der starken Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom Elternhaus wird durch die Schulschließung noch einmal extrem verschärft. Wir erleben doch jetzt genau dasselbe, wie was wir im Frühjahr erlebt haben. Die Schulen mit funktionierenden Fördervereinen, also aus den besser situierten Elternhäusern, die schaffen sich über die Fördervereine Luftfilter an. Im Frühjahr waren es iPad. Schönes Beispiel ist die Sophie-Scholl-Schule in Bad Nauheim. Die Luftfiltergeräte wurden über den Förderverein angeschafft, im Oktober installiert, sind seitdem im Einsatz im Oktober. Sie leisten einen hervorragenden Dienst in der nassen und kalten Jahreszeit. Man muss jetzt nur noch vor dem Schulbeginn und in den Pausen durchlüften, frischen Sauerstoff reinlassen, Zugluft und Kette bleiben draußen. Die Luftreinigung übernimmt der kleine mobile Helfer, dort liebevoll R2D2 genannt. Wir schließen in Deutschland ganz aktuell sehr viele Einrichtungen wie Restaurants und zahlen dann Milliardenbeträge zum Ausgleich der Schäden. Wie viel sinnvoller ist es doch, dieses Geld einzusetzen? Und wir reden ja von einem überschaubaren Betrag, und das Geld dafür zu verwenden, dass eben die Einrichtungen nicht geschlossen werden muss, dass sie mit diesen Maßnahmen in die Lage versetzt werden, offen bleiben zu können. Und genau hier setzt der Antrag der Freien Demokraten an. Wir wollen mit mobilen Luftfiltern für Schulen das Ansteckungsrisiko durch das Coronavirus für Schüler und Lehrer minimieren. Und wir wissen auch, das ist kein Allheilmittel. Wer sagt denn das? Das ist ein Teil, ein Mosaikstein, um eben eine Lösung zu haben. Und in der kalten Jahreszeit ist ein ständiges Lüften keine Alternative. Und zudem gibt es ja leider in Deutschland viele Klassenräume, die können sie gar nicht lüften. Was wollen sie da machen? Und ich frage auch mal die Frau Dr. Thiemann nach den wissenschaftlichen Studien, die Sie für Ihre ganzen Beschlüsse haben, mit den Einschränkungen im Einzelhandel. Da gibt es überhaupt gar nichts an wissenschaftlichen Expertisen. Und wir haben wissenschaftliche Expertisen. Und die eine oder andere Uni, die wir da genannt haben, ist eine der renommiertesten Universitäten in Deutschland. Dass Sie dem nicht glauben, spricht viel für Ihre Arroganz, die Sie haben. Die Förderung der Bundesregierung für stationäre Luftfilteranlagen ist zu kurz. Wir können heute mit diesem Antrag eine sinnvolle und schnell umsetzbare Maßnahme beschließen. Die hilft unseren Schulen, die hilft unseren Kindern. Insofern erkennen Sie endlich an, dass wir einen guten Antrag gestellt haben. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass Sie erkennen müssen, dass das, was Sie tun, nicht ausreicht. Und
fragen Sie mal,
ich besuche sehr viele Schulen. Ich spreche mit sehr vielen Eltern, eben nicht nur in den sonstigen High-Class und entsprechenden sozialen Brennpunkten. Nur da weiß ich, was los ist. Vielen Dank.
Das Wort hat der parlamentarische Staatssekretär Marco Wanderwitz.
Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, seit 20. Oktober ist die Richtlinie für Bundesförderung Corona-gerechter Umrüstung und Aufrüstung von stationären raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten in Kraft. Die liegt beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, und deswegen spreche ich heute auch zu diesem Programm. Antragsberechtigt sind Länder und Kommunen, Unternehmen, sofern sie durch Beteiligung oder sonstige Weise zu mindestens 50% vom Bund, von Ländern oder Kommunen finanziert werden, institutionelle Zuwendungsempfänger des Bundes, Hochschulen und Träger von öffentlichen Einrichtungen. Ergo gehören auch Schulen zum Empfängerkreis, wenn sie über eine oben sogenannte stationäre raumlufttechnische Anlage verfügen. Und das tun nicht wenige Schulen, insbesondere die, die neuer gebaut worden sind oder saniert worden sind. Und diese Anlagen auf- und umzurüsten, das fördern wir mit einem Programmvolumen von 500 Millionen Euro, eine halbe Milliarde. Damit rechnen wir uns aus, dass wir ungefähr 10.000 solcher Anlagen auch in Schulen kurzfristig um- und aufrüsten können. Wir haben dieses Programm gerade, hören Sie da erst mal zu und schreien Sie nicht dazwischen. Sie können noch was lernen. Wir haben eine Vielzahl von Anträgen mittlerweile beim BAFA, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die dieses Programm administrieren. Darunter sind auch Schulen. Das Programm ist, wie gesagt, gerade erst angelaufen. Am 20. Oktober ist es gestartet. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass auch nicht wenige Schulen darunter fallen. Wir können uns auch vorstellen, wenn der Haushaltsgesetzgeber uns diesen Rahmen ermöglicht oder wir anderweitig Lösungen finden, dass wir in einer zweiten Stufe möglicherweise auch den Neubau solcher stationären Anlagen fördern können und damit noch mehr Schulen die Möglichkeit hätten, hier zu beantragen. Warum fördern wir nun nur feste raumlufttechnische Anlagen? Weil das Ziel dieses Programms ist, die Aerosole aus den Gebäuden zu befördern, ohne zwangsläufig in regelmäßigen kurzen Abständen lüften zu müssen. Und mobile Geräte können genau das nicht. Sie wälzen Luft nur um und bringen nicht Frischluft von außen rein und die bestehende Raumluft nach außen. Deswegen zwei Paar Schuhe. Der Schuh, den wir fördern, ist die wirksamere Maßnahme. Und ein gewisser Nachhaltigkeitsgedanke steht dabei natürlich auch mit. Denn es geht ja nicht nur um Aerosole, sondern es geht auch darum, beispielsweise CO2 aus der Luft filtern zu können und damit, wenn wir bei Schulen bleiben, den Schülerinnen und Schülern eine bessere Konzentration zu ermöglichen, wenn regelmäßiger Frischluft zugeführt wird. Deswegen haben die moderneren Schulen, von denen ich am Anfang sprach, wie beispielsweise die Oberschule in meiner Heimatstadt Hohenstein-Ernstthal, die wir vor wenigen Jahren neu errichtet haben, eine raumlufttechnische Anlage. Ich weiß ja nicht, wie das in Ihrem Bundesland ist. Bei uns in Sachsen funktioniert ganz gut. Die mobilen Raumlüfter versorgen, wie ich schon sagte, die Räume nicht mit Frischluft, sondern es ist Stoßlüften nötig. Die mobilen Anlagen sind aber auch kostengünstiger. Und deswegen will ich an der Stelle auch mal etwas ansprechen, was hier in der einen oder anderen Debatte in den letzten Tagen im Haus ja auch eine Rolle gespielt hat. Die Corona-Pandemie, die Bewältigung der Corona-Pandemie ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, Bund, Länder und Kommunen. Wir fördern jetzt in einem Bereich, für den die primäre Zuständigkeit nicht unbedingt beim Bund liegt, wenn wir uns mal die Schulen anschauen, die teuren festen Raumluftanlagen. Schulträger sind die Kommunen. Die Hauptverantwortlichkeit für Schule liegt bei den Bundesländern. Die Kommunen haben, anders als der Bund, die letzten Jahre regelmäßig Überschüsse im kommunalen Finanzierungssaldo gehabt. Und deswegen sage ich als Bundestagsabgeordneter, als Mitglied dieses Gremiums, was der Haushaltsgesetzgeber ist. Wir müssen dieser gesamtstaatlichen Aufgabe gemeinsam gerecht werden. Und wenn es vor Ort Schulen gibt, an denen es sich lohnt, auch wegen der räumlichen Situation, weil es geht doch genau darum, dass die Geräte entsprechend ordentlich bedient werden müssen, die gehen auch nicht in jedem Raum anzuwenden, dann ist es Aufgabe der Kommunen als Schulträger, solche mobilen Geräte, die deutlich kostengünstiger sind, anzuschaffen. Und ein letzter Punkt, Frau Kollegin Höchst, weil Sie ja das Thema, was macht der Deutsche Bundestag, angesprochen hat. Wir haben ja im Deutschen Bundestag die Situation, dass nahezu alle Büros über eine Raumluftumwälzung verfügen. Es gibt einige wenige Büros in einigen wenigen Liegenschaften, die das nicht haben. Kleine Büros, Abgeordnetenbüros sind ja, wie wir alle wissen, nicht besonders groß. Und für diese kleinen Büros hat der Ältestenrat beschlossen, dass mobile Geräte angeschafft werden können. Und da das kleine Zimmer sind, in denen es schnell auch durch ein Mobilgerät eine Luftumwälzung geben kann, ist das eine sinnvolle Maßnahme. Und der Zusammenhang, den Sie darstellen wollen, ist unredlich und unsachlich.
Das Wort hat der Kollege Dr. Karamba Diaby für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in Deutschland 40.000 Schulen mit 11 Millionen Schülerinnen und Schülern. Sie dürfen nicht die Verlierer dieser Pandemie sein. Deshalb müssen wir alles daran setzen, dass flächendeckende Schließungen von Schulen verhindert werden. Und ich bin froh darüber, dass die Ministerpräsidentenkonferenz daran festgehalten haben. Fakt ist, Corona verschärft ein Grundproblem, und zwar soziale Ungerechtigkeit. Das dürfen wir nicht weiterhin hinnehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. So hat das Homeschooling viele Eltern wie Schülerinnen und Schüler belastet, ganz besonders die Familien, die einkommensschwach sind und in denen die Kinder teilweise ganz auf sich gestellt da waren. Das kann nicht der Weg sein. Der Ausfall von wenigen Wochen hat hier schwerwiegende Auswirkungen für den Lernerfolg. Unser gemeinsamer Anspruch ist es aber, dass jedes Kind die beste und umfassende Bildung bekommt, die unter den aktuellen Umständen möglich ist. Jedes Kind muss unter diesen schwierigen Umständen trotzdem die besten Entwicklungsmöglichkeiten bekommen und seine Potenziale entfalten können. Denn Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung, Teilhabe, Förderung und Schutz. Ich bin Vater eines schulpflichtigen Kindes und ich weiß, dass die beste Wahl der Präsenzunterricht ist. Und erst die zweite Wahl ist die Kombination aus Präsenz- und Online-Unterricht. Damit wir keinem Kind seine schulische Entwicklung erschweren oder faktisch unmöglich machen, ist der kurzfristige Verzicht auf Präsenzunterricht für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten keine Lösung. Das Leben ist keine Videokonferenz und das gilt auch für die Bildung, meine Damen und Herren. Das heißt aber nicht, dass wir die Schulen nicht digitalisieren sollten. Wir wollen weiterhin eine digitale Gerechtigkeit in unseren Schulen. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass wir die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften verbessern. Es gibt MINT-Akteure wie das Haus der kleinen Forscher, die genau solche Angebote haben und die Schulen, Jugendlichen und Lehrkräfte dabei unterstützen können. Es ist zentral, dass wir weiterhin durch die Umsetzung des MINT-Aktionsprogrammes außerschulische Akteure untereinander und mit Schulen zusammenbringen und gemeinsam ein breites Angebot schaffen, von dem Schulen, Kinder und Lehrkräfte profitieren. Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass die Koalition auf Druck der SPD Folgendes bereits auf den Weg gebracht hat. Erstens, mit dem Digitalpakt Schule unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in digitale Bildungsinfrastruktur mit 5 Milliarden Euro. Diese Summe zweitens wird aufgestockt, und zwar um weitere 1,5 Milliarden für die IT-Administration, für Werkzeuge, für Erstellung von digitalen Inhalten sowie für mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, ebenso für Lehrkräfte. Drittens, wir wollen Kompetenzzentren für digitale Unterrichten schaffen. Sie sollen Schulentwicklungspläne beraten. Mit den Beiträgen der Länder bzw. Schulträger kommen wir insgesamt sage und schreibe auf 7 Milliarden Euro. Mein Land Sachsen-Anhalt erhält zum Beispiel 137 Millionen Euro, die in Schulbildungsinfrastruktur und Lehrerfort- und Weiterbildung investiert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit können wir die digitale Gerechtigkeit im Schulbereich verwirklichen, und zwar für jeden und für jede, unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht und Herkunft der Eltern. Dankeschön.
Stimmt. Gut, dann die besten Wünsche, Kollege Diaby. Das Wort hat die Kollegin Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt darf ich diese Debatte heute beschließen. Und am schönsten ist es, wenn man am Ende von so einer Debatte irgendwie so ein kleines Fazit, einen Minimalkonsens findet, was auf das wir uns alle einigen können. Wenn man die Debatte heute so verfolgt hat, könnte man fast meinen, das ist bei diesem Thema schwierig. Deswegen mag es ein wenig überraschend klingen, wenn ich sage, es gibt diesen Minimalkonsens auch in dieser Debatte. Wir sind uns nämlich, glaube ich, am Ende des Tages schon in zwei Themen einig. Wenn man die letzten Wochen und Monate verfolgt hat, hat man, glaube ich, gesehen, dass es für Eltern, für Kinder, für all diejenigen, die im Bildungsbereich tätig sind, eine unglaublich große Herausforderung war. Es ist nicht einfach, den Kindern zu erklären, dass sie sich heute nicht mit ihren Freunden treffen können. Das ist auch nicht einfach, den Kindern zu erklären, was so ein Virus überhaupt ist und wie es sich verbreitet und was da so schlimm dran ist. Das ist auch eine Riesenherausforderung für alle Familien, jeden Tag, jeden einzelnen Tag wieder, dass sie irgendwie koordinieren, wie sie Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen, wie sie das irgendwie auf die Reihe bringen sollen, dass wir durch diese Phase jetzt kommen. Deswegen ist uns allen klar und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Schulen, die Einrichtungen jetzt offen bleiben. Und da haben wir schon den ersten Konsens. Und gleichzeitig haben uns die Erfahrungen aus den letzten Monaten gezeigt, dass wir uns die Fragen stellen müssen, wie wir in dieser immer stärker digitalisierten Welt lernen wollen und müssen und welche Rahmenbedingungen es dafür braucht. Wir müssen jetzt den Schwung, den die Pandemie in die Digitalisierung der Bildung gebracht hat, nutzen. Und wir dürfen eben nicht, sobald die Pandemie dann am Ende irgendwann besiegt ist, zu den alten Strukturen zurückkehren. Auch da sind wir uns alle einig. Und dann hört halt der gemeinsame Konsens leider auch schon wieder auf, nämlich genau bei diesem Wort wir. Ja, wir auf Bundesebene können der Ideengeber sein. Wir können die Positionen formulieren, die Ansprüche formulieren, aber was wir auf Bundesebene halt eben nicht können, ist, dass wir diese Ideen am Ende des Tages umsetzen. Das können nämlich nur die, die primär dafür zuständig sind. Und das sind, es ist heute schon oft genug gesagt worden, halt nicht wir, sondern es sind die Länder. Und wenn wir das als Unionsfraktion immer wieder betonen, dann hat das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, halt nichts damit zu tun, dass wir die ganze Zeit nur mit dem Finger auf andere zeigen wollen. Es ist schlichtweg dem Grundgesetz geschuldet, den föderalen Zuständigkeiten. Und es ist echt ermüdend, dass man diese verfassungsrechtlichen Grundlagen immer und immer und immer wieder in diesen Debatten wiederholen müssen. Begreifen Sie doch einfach mal die Selbstständigkeit der Länder als hohes Gut und nicht als einen, wie Sie suggerieren wollen, nervigen Hemmschuh, der uns als Bund daran hindert, dass man mit der Gießkanne das Geld über das ganze Land verteilt. Ich war echt positiv erstaunt. Wir hatten gestern Abend eine Podiumsdiskussion genau zu diesem Thema und da hat sogar die Kollegin Bohl-Bischof von den Linken ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, was durchaus auch am Bildungsföderalismus, an positiven Dingen zu vermerken ist. Ich war erstaunt. Ich habe kurz überlegt, ob ich falsch gehört habe, aber nein, es war der Fall. Es war durchaus positiv. Deswegen war ich doch, das war also insofern würde ich sagen, sollten wir uns doch darauf auch immer mal wieder berufen. Und abgesehen davon haben wir ja durchaus in den letzten Jahren den Ländern bei der Finanzierung von Bildungsaufgaben maßgeblich unter die Arme gegriffen. Das ist schon angesprochen, zum Beispiel Digitalpakt, Schule, Hochschulpakt ist auch so ein Beispiel. Aber gerade das Letzte zeigt doch eindrücklich, dass man bei diesen Bund-Länder-Vereinbarungen sehr genau hinschaut. Schauen müssen, dass die Gelder auch wirklich da eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. So, und das war jetzt praktisch der Grundkurs Föderalismus für heute, den wir in dieser Debatte geführt haben. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Damit kommen wir zurück zu den Ideen und Vorschlägen, die wir als Fraktion auch haben, dass wir die Schulen für die Zukunft wappnen. Die Vorredner haben es in Teilen schon genannt. Uns geht es um einen Ansatz, der einer ganzheitlichen Logik folgt. Das heißt, natürlich müssen wir erstmal die technischen Voraussetzungen schaffen. Und ja, da gehört es zur Wahrheit dazu, dass wir noch besser und vor allem halt auch schneller werden müssen. Deswegen müssen wir zweifelsohne den beschleunigten Mittelabfluss beim Digitalpakt Schule jetzt noch stärker in Angriff nehmen. Aber es ist halt auch nicht nur die Technik alleine. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass zum Beispiel auch, zweites Thema, Fortbildungsangebote, Beratungsstrukturen für die digitale Bildung gestärkt werden. Auch, und das ist ein Thema, das wichtig ist, aber heute noch gar nicht angesprochen, das Thema Lizenzierung von digitalen Lernmitteln und den einheitlichen Prozess zu etablieren, ist ein Thema. Das Thema Digitalisierung in den Curricula abzubilden und so weiter und so fort. Ich würde das gerne noch weiter ausführen. Meine Redezeit reicht dazu leider nicht. Deswegen schließe ich ab mit einem kleinen Appell. Lassen Sie uns doch bitte weiterhin mit Mut und Zuversicht diese Themen anpacken. Wenn wir das als Verantwortungsträger nicht tun, ja, wie sollen es denn dann die Menschen in unserem Land tun. Deswegen, wir brauchen Fortschritt anstatt
Kollegin
Rückschritt.
Kollegin Staffler, Sie haben richtig erkannt, dass Ihre Redezeit ausgeschöpft ist.
Ja, der letzte Satz. Wir brauchen Lust auf Zukunft und das kann gute Bildung schaffen. Deswegen lassen Sie uns das gemeinsam tun. Dankeschön.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 24207 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Die Fraktion der FDP wünscht Federführung beim Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion der FDP. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das sind die FDP-Fraktion, die Linke und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? CDU, CSU und SPD. Wer stimmt dagegen? AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Der Überweisungsvorschlag ist angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung auf Drucksache 23.792. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 22.456 mit dem Titel »Auf den Lehrer kommt es an, nachhaltige Aufwertung des Schulwesens statt Ökonomisierung«. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen. Unter Buchstabe E seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 20582 mit dem Titel Weniger Bürokratiewagen, Digitalpakt Schule beschleunigen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die AfD. Wer stimmt dagegen? Die FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 24c. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel PISA-Sofortprogramm, Reformagenda für eine Bildungsnation. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 20.896 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 15.767 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Die FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Tagesordnungspunkt 24d. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 24.450 an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Zusatzpunkt 13. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 24.635 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Die Federführung ist jedoch strittig. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wünscht Federführung beim Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Ich lasse zuerst abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Die AfD-Fraktion, die FDP-Fraktion, die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die SPD und die CDU-CSU. Der Überweisungsvorschlag ist abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD. Federführung beim Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? CDU, CSU und SPD. Wer stimmt dagegen? Die Oppositionsfraktionen. Enthält sich jemand? Das ist nicht der Fall. Der Überweisungsvorschlag